Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Musiktag.
So, jetzt noch schnell die Girlande auspacken. Bald ist ja Karneval bzw. Fasching und ich finde, da kann man schon das Studio mal ein bisschen schmücken. Hallo übrigens, ich bin Felix, herzlich willkommen zum Musiktag. Passend zum Karnevalsschmuck erfahren wir heute übrigens auch was über das Verzieren von Musik. So, die Girlande jetzt noch hier oben hin zwischen die Fotos von Kakadu und dem Tiger beim Fußball und das von Christine Nöstlinger beim Vorlesen. Die Wienerin Christine Nöstlinger ist ja immer mal wieder hier beim Kakadu zu Gast. Und letztes Jahr ist sie 80 Jahre alt geworden. Und mit Papas sind sehr unterschiedlich, ist gerade ihre CD bzw. eine CD erschienen, auf der ihre Gedichte und Erzählungen musikalisch in Szene gesetzt werden. Dass die Wienerin eine Freundin klarer, ja, manchmal sogar ruppiger Worte ist, ja, auch für Papas, das wird auf ihrer Jubiläums-CD durchaus deutlich.
Erspar einem dritten Kind den Kummer mit dir, komm lieber wieder öfter auf Besuch zu mir.
Das Lied kennt jedes Kind.
Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass.
Ob jetzt mit oder ohne Papa, 5 oder 12 Jahre alt, dick oder dünn, die drei Chinesen mit dem Kontrabass hat wohl jeder von uns schon mal gehört. Viele von euch wissen sicherlich auch, dass der Kontrabass dieses riesengroße Instrument ist. Er ist sogar so groß, dass man ihn im Stehen spielen muss oder man setzt sich halt eben auf einen extra großen Spezialstuhl. Das Kontrabassspielen ist auch nicht ganz einfach, aber wenn man es erstmal kann, dann ist man Meisterin oder eben Meister der tiefen Töne. Dass auch Kinder Kontrabass spielen lernen können, kann man sich auf den ersten Blick kaum vorstellen. Ganz einfach, weil man denkt, ja, dass er viel zu groß für Kinder ist. Und ja, ihr euch erstmal richtig einen abschleppen würdet, bevor ihr damit Spaß habt. Falsch gedacht. Denn für Kinder gibt es besonders kleine Bässe, die sogenannten Mini-Bässe. An vielen Musikschulen könnt ihr also tatsächlich Kontrabassunterricht nehmen. Zum Beispiel an der Musikhochschule bzw. an der Musikschule Johann Sebastian Bach in Leipzig. Felicitas Förster ist für euch hingefahren und hat herausgefunden, was man beim Kontrabassunterricht alles so lernt.
So, so und dann streiche ich.
Da habe ich mir ganz schön was eingebrockt. Ich sitze auf einem Stuhl und halte vor mir einen Kontrabass, der wesentlich kleiner ist als ein normaler Kontrabass. Er reicht mir, wenn ich stehe, bis zu den Schultern. Ein Minibass eben. Die Finger der linken Hand presse ich auf die Saiten und mit der rechten Hand führe ich den Bogen. Aber das Ergebnis, das hört ihr ja schon selbst, klingt zum Davonlaufen.
Puh, das ist nicht einfach.
Der Kontrabassschüler Erik und sein Lehrer Alexander Göpfert gucken mich mitleidig an. Ich gebe das Instrument dann doch mal lieber zurück an Erik. Der weiß nämlich, wie man es bedient.
Man nimmt den Kontrabass zwischen die Beine und da muss man sich erstmal an die Bogen dran gewöhnen. Und wenn man mit dem Finger tiefer geht, dann spielt man höher. Wenn man höher die Finger setzt, dann spielt man tief. Je länger und dicker die Saite ist, desto tiefer ist die.
Erik spielt wesentlich besser als ich. Ist ja logisch, denn er spielt schon seit einem Jahr Kontrabass. Er übt zu Hause fast jeden Tag. Außerdem geht er einmal in der Woche zum Kontrabassunterricht. Sein Lehrer Alexander Göpfert ist ganz zufrieden mit ihm. Trotzdem findet er immer ein paar Stellen, die noch besser gehen.
Hey, mein Erik, es gibt doch lange Noten, es gibt kurze Noten, es gibt Achtelnoten, es gibt Viertelnoten. Du ruppelst mir das einfach so durch, als ob das hier gar nicht so interessiert. Oder?
Oh, ich hab nicht
gesehen. Los, wir machen es mal gemeinsam. Da sind jetzt wieder kleine Federchen drin. Und
ich habe mich für den Kontrabass entschieden, weil man da die Töne selber greifen muss, weil nicht wie beim Klavier. Da muss man ja einfach nur Tasten drücken und beim Kontrabass, da braucht man viel Kraft in den Fingern. Das ist ein bisschen wie Sport machen, also sehr anstrengend.
Irgendwann wird Erik eine Hornhaut auf den Fingerkuppen wachsen. So straff sind die Saiten vom Kontrabass. Aber ihm macht das nichts aus, denn er hat einen Traum.
Mein Ziel ist später, im Orchester zu spielen. Und wenn ich ganz gut bin, könnte ich vielleicht auch in E-Bass spielen.
Es brummt wie so ein Auto, wenn man auf der E-Saite drauf spielt.
Sagt Gabriel, der ebenfalls in der Musikschule Kontrabass lernt. Für ihn ist er ein beeindruckendes Instrument.
Ich finde Bass so cool, weil das so laut ist und tief.
Egal ob gezupft oder gestrichen, der Bass ist eben das Fundament der Musik. Und er fühlt sich in allen möglichen Stilen zu Hause. Zum Beispiel hört man ihn ganz vornehm tänzelnd in der klassischen Musik. Im Jazz hastet der Bass unermüdlich durch die Tonleiter. Und in der Popmusik stampft er ganz selbstbewusst. Meistens ist das dann ein elektrischer Bass. Mit dem Bass kann man also ganz unterschiedliche Musik machen. Davon abgesehen gibt es einem ein gutes Gefühl, dieses große Instrument zu beherrschen, schwärmt der Kontrabassist Alexander Göpfert.
Ach, das ist so eindrucksvoll. Also man sorgt immer für Aufsehen, man sitzt höher, kann die anderen beobachten. Man hat so eine innige Beziehung zum Instrument, weil es so nah ist am Bauch. Und außerdem hat es nicht so wahnsinnig helle Töne. Das ist viel gemütlicher auf dem Bass.
Seit es Mini-Bässe gibt, können schon ganz kleine Kinder Kontrabass lernen. Alexander Göpferts jüngster Schüler ist gerade mal 4. Und natürlich lernen nicht nur Jungs Kontrabass, sondern auch Mädchen. Man muss eben kein großer, starker Mann mehr sein, um dieses Instrument zu spielen. Aber man benötigt ein besonderes Temperament, sagt Alexander Göpfert.
Na, man braucht so eine gewisse innere Gesetztheit, glaube ich schon. So eine gewisse Ruhe. So kleine, hibbelige Kinder, habe ich festgestellt, die probieren das zwar aus, aber da ist klar, nach einem Vierteljahr, das ist nichts für die und es ist zu schwer für dich oder so brummig oder zu groß oder es tut dann doch vielleicht an den Fingern mal weh. Und die wechseln dann zu einem kleineren Instrument. Besser. Ja? Gut gemacht, Erik.
Eriks Kontrabassunterricht ist für heute vorbei. Jetzt geht er noch zur Probe seines Streicherensembles. Und dafür muss er den Kontrabass durch das Treppenhaus der Musikschule schleppen. Dieser Kontrabass gehört der Musikschule, ist also nur ausgeliehen. Erik hat auch einen eigenen Bass, aber der ist zu Hause und dort bleibt er auch. Zum Glück. Denn selbst so ein Minibass ist für einen kleinen Jungen ganz schön schwer.
Die Muckis trainiert man also auch, wenn man Kontrabass lernt. Solltet ihr euch auch für Kontrabassunterricht interessieren, dann schaut doch mal auf www.kakadu.de. Da findet ihr weitere Informationen. Und dass man mit der Melodie des Kinderlieds Drei Chinesen mit dem Kontrabass auch ganz andere Geschichten erzählen kann, das hört ihr jetzt. Der Pianist Bernd Christian Schulze und der Schauspieler Helmut Thiele nennen sich zusammen Duo Piano Worte. Beide kennen Christine Nöstlinger ganz lang und wollten schon immer ihre Gedichte und Geschichten zusammen mit Klaviermusik erzählen. Zum Anlass ihres 80. Geburtstages ist jetzt genau das passiert und auf der CD Papas sind sehr unterschiedlich erschienen. 4 Komponisten haben extra 13 Musikstücke komponiert, damit das Duo Piano Worte zusammen mit dem Knabenchor Hannover 13 Gedichte und Geschichten der Wiener Kinderbuchautorin in Szene setzen konnten. Marlene, Fritz und Karin Hahn stellen die CD vor.
Ich finde den Anfang richtig gut, weil in der Musik so viel Rhythmus drin ist und es auch lustig ist mit den Papas. Die Geschichten erzählen von ganz vielen Kindern, die verschiedene Sorgen haben und aber auch manchmal ganz fröhlich sind und auch von dem Familienleben.
Wie so oft geht es in den Gedichten von Christine Nöstlinger um kaputte Familien, und wie Kinder mit Trennungen klarkommen müssen.
Verliebt, verlobt, verheiratet. Stopp, Papa, es reicht. Erspar einem dritten Kind den Kummer mit dir. Komm lieber wieder öfter auf Besuch zu mir.
Wenn man singt und dazu einen Text hat, soll das den Inhalt verstärken.
Aber brauchen denn die Gedichte von Christine Nöstlinger wirklich Musik?
Ich finde das richtig gut, dass da Musik dabei ist, weil Christine Nöstlingers Gedichte werden dadurch spannender und verständlicher.
Thomas ist 5 Jahre alt.
Ich fand die Geschichte auch ganz gut, weil die verschiedenen Leute Thomas ganz anders wahrnehmen.
Seine Mutter nennt ihn Kleiner Thomas. Sein Vater ruft ihn Großer Thomas. Seine Schwester sagt zu ihm Blöder Thomas.
Und alle in der Familie, außer die Nachbarin, stören sich an dem, was Thomas so macht. Sie bevormunden und nerven ihn. Da kommt Thomas auf eine Idee.
Thomas sagt, ich möchte, dass die Nachbarin, meine Mutter und mein Vater und meine Schwester und meine Großmutter und meine Tante wird. Aber die Nachbarin will den Thomas überhaupt nicht haben.
Jetzt braucht Thomas, und nicht nur er, eine Kummerdose. Und auch damit kennt sich Christine Nöstlinger aus.
Ich fand an der Geschichte die Kummerdose interessant, dass der Junge erst ganz traurig ist und dann kommt die Nachbarin mit so einer Zauberdose und er muss da ganz doll reinhusten und als erstes macht er es nur so, um die Nachbarin nicht zu enttäuschen und es hilft dann aber doch und die ganzen anderen Erwachsenen glauben das nicht und sie machen sich lustig über ihn. Einmal ist der Kummer aus der Dose hinausgerollt und dann war halt auch so ein Tonleiter und so und es war richtig lustig, weil man sich dann richtig vorstellen konnte, wie der Kummer rausläuft, weil es ja sonst eigentlich gar nicht geht. Am tollsten fand ich die Geschichte der schwarze Mann und der große Hund, weil die Mutter dann immer das vorausgesagt hat, wenn du nicht brav bist, kommt der schwarze Mann und der große Hund.
Willi malt sich aus, wie die beiden wohl aussehen.
Den großen Hund stellte sich der Willi sehr wild vor. Mit Feueraugen. Mit Borstenhaaren. Vampirzähnen. Und einer Teufelszunge. Den schwarzen Mann stellte sich der Willi sehr groß vor und sehr breit.
Wie in einem musikalischen Bilderbuch reiht sich hier Szene an Szene. Und dann stehen die beiden wirklich vor Willi, aber so schrecklich sind sie gar nicht. Nur ein einziges Mal, als die Mutter in Willis Zimmer kommt, werden sie zu fürchterlichen Monstern.
Und dann hat die Mutter das bemerkt und hatte richtig Angst und hat geschrien und ist in die Küche gelaufen und hat sich unterm Tisch versteckt.
Nach 13 Geschichten, Gedichten und einem Märchen kommt am Ende dann sogar noch Christine Nöstlinger zu Wort.
Mir hat bei dem Gespräch mit Christine Nöstlinger gefallen, dass die Kinder auch nicht so dümmliche Fragen wie die Journalisten heutzutage stellen.
Singen Sie gerne?
Ja, ich durfte in der Schule überhaupt nicht mitsingen. Wir hatten so eine dicke Volksschullehrerin, also Grundschullehrerin. Und wenn ich hätte gern gesungen. Und wenn ich gesungen habe, hat sie eine Hand hinters Ohr gelegt und hat gesagt, jetzt brummt aber eine fürchterlich. Und dann habe ich erschrocken mir den Mund auf und zugemacht und habe nicht gesungen. Und dann hat sie zufrieden gesagt, jetzt singt sie wieder richtig.
ganz schön harte Gangart, die da die Grundschullehrerin von Christine Nöstlinger pflegte. Ich finde, wir sollten uns alle das Singen nicht verbieten lassen, denn dass jemand nicht singen kann, das ist schlichtweg gelogen.
Mir gefallen die Verzierungen gut. Wir haben auch an der Wohnung, außen an der Wand haben wir dann so kleine Verzierungen. Die sind wunderschön. Zum Beispiel, da sind Blumen an der Wand, das sind Schnörkel. Eine Königin, die hat eine Krone auf dem Kopf und die Krone ist mit Edelstein verziert.
Und so eine verzierte Krone sieht besonders edel aus. Verzierungen können unser Leben verschönern und sie sorgen für Abwechslung.
Man kann viel verzieren. Man kann zum Beispiel einen Kuchen mit Marzipan verzieren oder eine Karotte in Form einer Blume schnitzen. Das schmeckt irgendwie viel besser.
Übrigens auch Töne kann man verzieren. Wie das geht? Professor Andreas Puhani sitzt am Flügel und erklärt es uns.
In der Musik, das wäre hier ein Ton. Damit der Ton nicht so langweilig ist, mache ich eine Verzierung drauf. Zum Beispiel ein Mordent, diese Verzierung. Zum Beispiel. Und jetzt würde man sagen, der Ton ist die Hauptsache, die Verzierung ist die Nebensache. Also ich umspiele den Ton, damit der Ton lebt. Einmal unverziert. Schön, aber ein bisschen fad. Jetzt mit Verzierung. Jeder kennt den normalen Triller, wo zwei Töne trillern, oder den Schleifer. Das heißt, ich spiele statt, spiele ich und verziere. Ich verziere den höchsten Ton. Und man muss sich auch klar machen, auf Tasteninstrumenten verklingt der Ton. Wenn ich den Ton anschlage, dann ist er jetzt schon leiser. Jetzt ist er schon fast weg, könnte man sagen. Ich kann kein Crescendo machen. Auf der Geige könnte ich den Ton anschwellen lassen. Naja, und der Cembalist oder der Pianist, der macht dann halt so und kann durch die Verzierung den Ton zum Leben bringen.
Haben Sie eigentlich so eine Lieblingsverzierung?
Wenn ich mich festlegen würde, dann glaube ich, wäre meine Lieblingsverzierung der sogenannte Schleifer, weil er in meiner Lieblingsarie aus Bachs Matthäus-Passion vorkommt, wo es in den Noten heißt, aber der Geiger spielen muss. Nochmal, der höchste Ton wird einmal einfach so erreicht, einfach nur gespielt. Und im anderen Fall wird die Note angeschleift, angeschliffen, ein Schleifer. Und das finde ich sehr, sehr ausdrucksstark und sehr zart und sehr schön.
Verzierungen waren besonders im Barock beliebt. Das Barockzeitalter liegt über 300 Jahre zurück.
Wir stehen hier in München in der Barockkirche. Das ist hier die Asamkirche. Und das ist alles voll mit Schnörkeln und Engelchen, Flügeln und mit ganz vielen Verzierungen.
Barockkirchen sehen ein bisschen wie vollgeladene Theaterbühnen aus. Überall sind Verzierungen zu sehen. Kein Wunder also, dass auch Musiker und Komponisten vor über 300 Jahren Töne verzierten. Im Barock waren Verzierungen einfach ziemlich modern.
Die Barockzeit ist eine große Zeit der Verzierungen. Und wir heutzutage, wir müssen wissen, dass es so ist. Sonst spielen wir die Händel-Arie so. Das ist dieses Lascia Chiopianga. Vorsicht, ich singe. Lascia Chiopianga. Und wir meinen, dass es so gehört. Klingt ja irgendwie auch ganz nett. Aber eigentlich klang es. Lascia Chiopianga. La cruda sorte. Oder ähnlich. Das heißt, die wussten, sie sollen nicht nur die Töne spielen, die da stehen, sondern sie müssen die Töne verzieren.
Steht es eigentlich in den Noten, wenn man so eine Verzierung spielen muss?
Klar. Nicht bei allen. Bei Händel zum Beispiel nicht, bei Bach schon. Händel ist einer, der schreibt oft nur die Töne hin und überlässt es dann dem Sänger, dass er aus dann womöglich macht. Wir wissen, dass Bach sehr streng war mit seinen Schülern und dass er genau wollte, dass das gespielt wird, was er reingeschrieben hat. So sagt man. Also es gibt da eine Überlieferung, die davon berichtet. Bach war streng, der sagt, wenn es so dasteht, dann spiel bitte nicht so, weil ich das nicht reingeschrieben habe, würde dann Bach sagen.
Ich finde ja so Verzierungen, das hört sich an wie so kleine, schnelle Töne. Wie so ein Mäuschen, das ganz schnell hüpft.
Das stimmt so. Und deswegen sind die kleinen, schnellen Verzierungen vor allen Dingen in langsamen Sätzen üblich. Die Musik, die schon schnell ist, die kann ich kaum verzieren, da breche ich mir die Finger, weil es zu schnell geht. Dagegen langsame Sätze, die leben von den Verzierungen. Zum Beispiel Aria aus den Goldberg-Variationen. Aria ist ja eigentlich ein Lied, das heißt eine ganz schlichte Melodie, aber diese Melodie könnte so gehen zum Beispiel, ist von Bach aber bereits verziert. Hier steht drin, auf die Weise wird die Melodie belebt.
Verzierungen gibt es aber nicht nur in der Barockmusik. Auch heute noch verzieren Komponisten Töne, damit ihre Stücke abwechslungsreich und lebendiger klingen.
Ich mag Jazzmusik, meine Schwester spielt auf dem Klavier, ja, und es macht ganz viel Spaß, dazu zu hören.
Im Jazz ist es natürlich so, dass es auch ganz viele Verzierungen gibt, aber die sind eher, also nicht so sehr ein Schmuck für den Ton, sondern es ist eher so ein bisschen dirty, sagen die Jazzer. Das heißt, ich hau noch was rein, damit es nicht zu brav klingt, sondern es ist auch eine Verzierung, aber was könnte man sagen, es ist eine Verunreinigung des normalen Tones und gerade das ist das Coole dran. Das heißt, ich spiele nicht irgendwie so, sondern ich spiele und hau dann auf den Ton noch ein paar Töne drauf, die dirty klingen sollen.
Also schmutzig.
Schmutzig und auf die Weise wird das belebt. Verzierungen werden oft improvisiert, werden in dem Moment erfunden. Das heißt, es wird nicht unbedingt bloß das gespielt, was da steht, sondern mir fällt was ein, wie ich die Note verzieren kann und dann spiele ich das, weil es mir gefällt.
Christine Dumas hat sich aufgemacht und mit Andreas Puhani von der Hochschule für Musik und Theater in München über die Verzierung von Tönen gesprochen. Dabei geholfen haben ihr Anastasia und Beatrice. Wenn ihr mehr über das Verzieren von Tönen erfahren wollt, also nochmal hören wollt, was heute in der Sendung passiert ist, dann kommt zu uns auf www.kakadu.de. Morgen ist hier beim Kakadu-Quasseltag, und ich bekomme Besuch von Anna, Anna-Maria und Mira. Alle drei sind junge Mädels, die zusammen mit ihren anderen 5 Freundinnen eine Bucketliste führen. Eine Liste, auf der insgesamt 100 Wünsche stehen. Ziel ist es, diese Wünsche gemeinsam bis zum Schulabschluss in Erfüllung gehen zu lassen. Teilweise stehen auf der Bucketlist private Themen, aber auch sehr lustige. Wie zum Beispiel ein Taxi zu rufen und zu sagen, folgen Sie diesem Fahrzeug. Oder den ganzen Tag einfach nur Ja sagen. Hier geht's jetzt weiter mit der Tonart. Ich bin jetzt mal weg und sage ciao, tschüss, ciao, bis morgen.